rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Wie verändert die Pandemie unsere Gesellschaft? Und wie wird der Kapitalismus nach der Krise aussehen? Die Fragen stellen wir uns immer öfter, seit klar ist, dass die Corona-Krise keine kurze Episode bleiben wird. Je länger die Pandemie dauert, mit Betriebsschließungen und Arbeitslosigkeit, desto stärker werden die sozialen Gegensätze wachsen. Vor einer gefährlichen Spaltung unserer Gesellschaft im Post-Corona-Kapitalismus warnt der ehemalige Bundeskanzler Franz Vranitzky, der im Bruno-Kreisky-Forum erstmals ausführlich seine Analyse der Lage liefert. Vranitzkys Diagnose ist nicht sehr optimistisch. Ausgangspunkt des Gesprächs ist ein neues Buch des deutschen Autors Georg Sesslen. Corona-Kontrolle nach der Krise, vor der Katastrophe, so lautet der düstere Titel. Sesslen war mit dabei in dem virtuellen Gespräch mit Vranitzky im Bruno-Kreisky-Forum, das der Journalist Robert Miesig geleitet hat. Miesigs Frage an Vranitzky war, ob wir davon ausgehen müssen, dass das Schlimmste noch vor uns liegt.
Ja, einfach wird's nicht. Ich bin einigermaßen erstaunt, wenn ich heute in Zeitungen lese, dass die Wirtschaftsforscher für 2021 schon wieder mit einem Wirtschaftswachstum von zwischen 4% und 5% real rechnen. Also nach allen Beobachtungen, die mir zugänglich sind, kann ich das nirgendwo ablesen. Aber Überraschungen treten manchmal ein. Ich greife noch einmal den Satz auf, demzufolge die Krise eine Chance ist. Und da bleibt für mich schon die Frage hängen, eine Chance für wen und welche Chance? Was ist eigentlich dann danach eine Chance? Und von diesem Gedankengang, der ja in dem Buch sehr ausführlich und sehr eindrucksvoll dargelegt wird, gehe ich über zu einem anderen von Herrn Sesslen beschriebenen Zustand, nämlich der Spaltung der Gesellschaft. Denn wir haben die Spaltungen. Wir haben sie aufgrund der massiv ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilungen. Wir haben sie aufgrund der unterschiedlichen Zugänge zu Sozial- und Wohlfahrtseinrichtungen. Wir haben sie national unterschiedlich und so weiter. Und jetzt die Spaltungen, die Geschichte etwa im 20. Jahrhundert ist reich an Spaltungen. Wir haben unglaublich viele Spaltungen erlebt. Wir haben welche erlebt nach den Thesen des Luther, was sich da alles abgespielt hat an Spaltung. Dann gab es den 30-jährigen Krieg und dann kam die Gewalt. Die Gewalt war die Inquisition, wo die katholische Kirche, die alles, was nicht katholisch war, bis zum Tod hin verfolgt hat. Wir haben Spaltungen in den deutschsprachigen Räumen, etwa nach dem Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Immer wurde aber Gewalt angewendet, um die einen Betroffenen der Spaltung zu bestrafen, zu quälen, zu ermorden. Wir haben Spaltungen, wir haben in der 1848er Revolution eine im historischen Vergleich harmlose Revolution, dann doch nicht so harmlos, aber es wurde auch mit Gewalt begegnet. Also in dem Buch ist das sehr, sehr deutlich und sehr klar dargestellt. Und wir reden jetzt gerade akut von der Spaltung der Gesellschaft in den USA. Und auch dort sehen wir auch staatliche Gewalt im Sinn von Polizeiübergriffen oder im Sinn von einer Empfehlung des Präsidenten, doch den privaten Waffenbesitz nicht einzuschränken und jedermann die Möglichkeit zu geben, sich selbst Gerechtigkeit zu verschaffen oder vor irgendwelchen anderen Teilen dieser gespaltenen Gesellschaft mit Gewalt zu schützen. Also entsteht die Frage, wenn die Gesellschaften der postindustriellen Zeit auch nicht in der Lage sind, diese Spaltungen, die uns historisch begleitet haben, zu vermeiden, ist dann auch in der postmodernen Zeit die gängige Antwort, den Spaltungen mit Gewalt ein Ende zu bereiten. Das würde mich sehr interessieren, auch die Frage unseres Buchautors. Sie haben sich da ja, ich habe das wirklich mit großem Interesse gelesen, nämlich auch diese Tendenzen, den Humanismus sozusagen etwas ins Offside zu stellen, um andere Ziele zu erreichen, auch ein Spaltungspotenzial. Also kurze Frage, müssen wir damit rechnen, dass wir auch in Zukunft uns immer wieder gegen die Gewalt als Methode, gegen stark auftretende Spaltungen zu beobachten, zu erleben? Muss das so sein? Sind wir gefeit davor? Weil es rennen ja die AfD und die Identitären und die, wie die alle heißen, die rennen ja, auch die Burschenschaften in Österreich, die rennen ja auch mit Gewaltinsignien herum. Sie tragen Säbel, sie kämpfen zwar nicht mit den Säbeln, aber letztendlich, wozu trage ich einen Säbel? Und nur um die Briefe zu öffnen, ist er etwas zu groß und zu scharf. Eine fragende Anmerkung.
Dann gebe ich wieder meinen Plan sofort wieder an Georg Sessler zurück. Also droht da wirklich so eine Abwärtsspirale in der Form, wie Franz Vranitzky das jetzt geschildert hat, jetzt ja fast noch pessimistischer oder dünkler war als Sie in Ihrem Buch.
Ja, leider, ich kann Ihnen nur recht geben. Diese Spaltung ist, das hat sehr viel mit dieser Idee der Krise zu tun. Wenn man vor zwei Tagen zum Beispiel auf Spiegel lesen kann, dass innerhalb der Krise, die ja jetzt erst vielleicht allenfalls zwei Jahre dauert, dass innerhalb dieser Krise die Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer geworden sind. Und zwar nicht, wie man vielleicht denken könnte, dass sie sozusagen in der Krise ärmer und reicher, je nachdem, geworden sind, sondern durch die Krise. Also es gibt unglaublich viele Menschen, die an der Krise profitieren, die also noch reicher werden durch die Krise, wohlgemerkt nicht währenddessen oder nicht trotz, sondern gerade durch die Krise, und andere Menschen, die durch diese Krise noch sehr viel ärmer werden, und die haben wir ja, die meisten von uns kennen solche Menschen wie zum Beispiel Pfleger und medizinisches Personal, denen mal zugejubelt wird, und dann, wenn sie nur sagen, bitte, aber wir müssten doch die Arbeitsbedingungen verbessern, wir müssten Bezahlungen verbessern, wir müssten die Möglichkeiten, mit Patienten umzugehen, verbessern, sofort einen auf den Deckel kriegen und in die Schranken verwiesen werden. Nicht? Also da kann man wirklich ganz, ganz direkt sehen, wie die Krise, die Chancen der Krise sofort abgewürgt werden. Dann nämlich, wenn es ans Geld geht. Dort ist, glaube ich, die Mauer errichtet worden. Das ist eine Mauer aus Geld, die uns daran hindert, aus dieser Krise zu lernen. Das ist eine Mauer aus Geldinteressen oder so etwas. Und die Frage der Gewalt, die Herr Franitzky angesprochen hat, die treibt mich kolossal um, weil alles, was wir aus der Geschichte wissen, heißt eigentlich nur, wir können die Gewalt ein wenig hinausschieben, wir können sie vielleicht etwas moderieren, aber letztendlich können wir sie, außer die Spaltung zu überwinden, was aber aus besagten Gründen, weil die Machtverhältnisse das gar nicht zulassen, nicht geschieht, wird die Gewalt früher oder später manifest werden. Man kann sie, wie gesagt, man kann sie aufschieben, noch vielleicht sogar 10 oder 20 Jahre, aber früher oder später sind die Widersprüche in dieser Spaltung so groß, dass sie, selbst wenn auf beiden Seiten guter Wille wäre, was er nicht ist, aber selbst wenn es diesen guten Willen gäbe, wäre die Gewalt nicht mehr aufzuhalten. Jetzt könnte es sein, dass in einem Land wie wir es nicht so zugeht wie in Aserbaidschan, dass es tatsächlich zu Waffengängen kommen muss oder so etwas. Aber es gibt ja auch noch diese andere Art von Gewalt, die strukturelle oder die soziale Gewalt. Und ich glaube, in der sind wir mittendrin, dass wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen, wie wir versuchen, Konflikte zu lösen oder eben nicht mehr zu lösen, da sind wir mitten in der Gewalt eigentlich drin. Wir stecken meines Erachtens nach in einem sozusagen kalten Bürgerkrieg. Der ist eigentlich schon da.
Bevor ich in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs darauf überleiten möchte, ob es nicht auch positive Tendenzen gibt, dass man dass es doch anders auch ausgehen kann, möchte ich noch eine Frage an Franz Franitzky stellen, nämlich Georg Seslin hat ja auch jetzt hier schon angedeutet, aber auch in seinem Buch ausgeführt, davon gesprochen, von den autoritären Formen des Regierens und mit den Notstandsverordnungen, was so eine Pandemie natürlich viele Möglichkeiten gibt. Und wir sind ja in Österreich auch damit in gewisser Weise konfrontiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Regierung autoritär regiert hat, also unsere konkrete Türkis-Grüne. Und ich würde ja auch so weit gehen, dass ich jede der Maßnahmen, wie sie gesetzt worden sind während der Hochphase der Pandemie, für durchaus angebracht halte. Aber die Art und Weise, wie man dazu gekommen ist, quasi, dass das Parlament sehr umfangreiche Notgesetze verabschiedet hat, die dann eigentlich der Regierung die Möglichkeit gibt, mit Verordnungen zu reagieren, sehr an der Grenze der Verfassungswidrigkeit oder zum Teil auch jenseits dieser Grenze, auch noch garniert mit so Rhetoriken, wie hat es, glaube ich, kurz genannt, quasi sozusagen juristische Spitzfindigkeiten interessieren ihn nicht. Ist das nicht auch besorgniserregend, selbst wenn man jede dieser Verordnungen in der Sache für in Ordnung findet, die Art und Weise, wie man dazu gekommen ist?
Ja, immerhin haben wir aber eine wichtige Korrekturstelle, die ist der Verfassungsgerichtshof. Und der hat bisher ja wirklich sorgsam darüber gehütet und gewacht, dass es nicht Ausrutscher aus der Verfassung heraus in Richtung autoritäre Systeme oder ein autoritäres System gibt. Also da würde ich mich jederzeit weiterhin darauf verlassen. Und wahrscheinlich muss man auch einräumen, dass eben die außerordentliche Situation einer Pandemie, die wir jedenfalls, solange wir zurückdenken können, nicht erlebt haben. Wir reden oft von der spanischen Grippe nach dem Ersten Weltkrieg, aber die hat ja niemand wirklich erlebt, glaube ich, oder sehr, sehr wenige Menschen.
Also hier, von den heute Lebenden,
meinst du? Ja. Also hier gibt es sozusagen keine keine wache Erinnerung. Und ich glaube auch, und da kommen wir schon in eine andere, in eine schwererwiegende Kategorie des Denkens, wenn wir an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union denken. Und innerhalb derer gibt es doch, wie wir wissen, in dem einen oder anderen Fall schon Einstellungen, Ansichten, Maßnahmen, wie man etwa parlamentarische Mehrheiten dazu ausnützt, um die Rechtsstaatlichkeit teilweise jedenfalls in Frage zu stellen, wenn nicht auszuhebeln. Und das ist demokratierechtlich und demokratiepolitisch schon eine alarmierende Sache. Denn man ist mit Hilfe demokratischer Methoden, nämlich freier Wahlen, in die Lage und in die Situation gekommen, eine parlamentarische Mehrheit zu erreichen. Und was mache ich mit der parlamentarischen Mehrheit, die ich aufgrund des freien Wahlrechts errungen habe? Ich drehe mich dann um und sage, ich verwende diese parlamentarische Mehrheit, um genau diese Freiheiten, die mich in die Situation gebracht haben, zu relativieren. Das ist schon eine paradoxe, wenn nicht eine sehr bedenkliche Situation. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht und daran denkt oder erwähnt, dass in einem Gebilde wie dem europäischen Einheitsgebilde ein Großteil der Mitgliedsländer gegen die Methoden etwa außer Kraftsetzung bestimmter rechtsstaatlicher Elemente vorzugehen, dann erntet man grobe Proteste der Betroffenen. Dann denkt man daran, etwa in den finanziellen Ausgleichssystemen Korrektive einzubauen, was erst wieder recht zu Streitigkeiten führt. Also wir sind schon wieder einmal beim Thema der Spaltung, denn da gibt es diese und da gibt es die anderen. Und es wird sehr interessant sein, festzustellen, wie das weitergeht und wie sich das weiterentwickeln kann. Also noch einmal zurück, was den österreichischen Fall betrifft, ist unser Verfassungsgericht so ein verlässliches Korrektiv. Was andere Mitgliedstaaten betrifft, erleben wir ähnliche Zustände nicht. Gibt es eine Conclusio? Die erste Conclusio ist die, dass die Einheitlichkeit in der rechtsstaatlichen Auffassung in einem doch sehr ambitionierten Gebilde wie dem des europäischen Einigungsprozesses in Frage gestellt ist. Und das ist für mich jedenfalls eine überaus bedauerliche und schwierige Situation, denn dieses europäische Einigungswerk ist ja nicht nur etwas, wo man in Sonntagsreden Europa hochleben lässt, sondern das ist ja eine Bewährungsprobe, wie sich eine Organisation, in der fast eine halbe Milliarde Menschen leben, wie sich eine solche Organisation gegenüber anderen in der Welt, die ebenso viele Einwohner oder noch viel mehr hat, im politischen, im ökonomischen, im kulturellen Wettbewerb durchzusetzen vermag oder nicht. Weil dann, wenn das nicht gelingt, und wir sind leider auf einem Weg dorthin, dass das nicht gelingt, dann haben wir die Spaltung in einer ganz anderen Dimension.
Ich glaube, wir haben jetzt über sehr viele besorgniserregende Elemente gesprochen, der Situation, in der wir sind. Also ich fasse nochmal zusammen die soziale Spaltung, die Sie angesprochen haben, natürlich auch der Zustand unserer Demokratien im Generellen und die kulturellen Spaltungen auch, also der Zustand unserer demokratischen Öffentlichkeiten ist auch sicherlich ein Element, und das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, diese Blockadetendenzen innerhalb der Europäischen Union, wo man eigentlich in zwei verschiedene Richtungen zieht, wo man oft das Gefühl hat, wie soll man da noch irgendwie auf einen Konsens kommen. Ich versuche aber dennoch jetzt, und es würden uns wahrscheinlich noch eine ganze Reihe von anderer besorgniserregender Indizien einfallen, aber ich versuche dennoch jetzt ein bisschen eine Gegenposition hier reinzubringen. Wenn man sich anschaut, gerade in Deutschland zum Beispiel, Beispiel, aber eigentlich gilt das ja natürlich auch für Österreich bei allem, was man hier zu kritisieren hat, dass bestimmte Prekaritäten und Ungerechtigkeiten und Unfairheiten, ja, die man bisher nicht mal wahrgenommen hat, in dieser Krise plötzlich wahrgenommen werden, mit der Möglichkeit auch zumindest bei den schlimmsten Auswirkungen etwas zu unternehmen, beispielsweise Tönnies in Deutschland, das ist so ein, ich würde jetzt mal sagen, so ein Chiffre dafür. Es betrifft natürlich bei Weitem nicht nur die Fleischproduktion, sondern viele andere, wo man das Gefühl hat, ja, da werden ja Menschen eigentlich fast versklavt, wie unter den Räuberbaron-Kapitalismus des 19. Jahrhunderts. Also, dass man dann die Möglichkeit hat, das auf die Agenda zu setzen. Diese ganze neoliberale Grundkonsens, wie er schon quasi in der Finanzkrise zu bröckeln begonnen hat, bröckelt jetzt noch einmal, weil es völlig klar ist, dass es Staaten sein müssen, die investieren, um aus dieser Krise ökonomisch rauszukommen. Aber auch generell sozusagen diese Haltung, dass man gewissermaßen, sagen wir mal, nicht mehr auf den Markt vertraut, sondern durchaus auch sagt, okay, ein Staat, der sich kümmert und Gemeinwohlziele formuliert, um den wird man nicht herumkommen. Also die klassische sozialdemokratische Haltung, das könnte doch alles in den nächsten 5-6 Jahren uns in eine andere Richtung führen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es ausgemacht ist, ja, und dass wir, also ich würde jetzt nicht von der Krise als Chance sprechen, jetzt in diesem romantischen Sinne, aber es gibt zumindest auch Indizien, die dafür sprechen, dass man auch einen anderen Entwicklungspfad einnehmen könnte in den nächsten Jahren. Vielleicht in dem Fall als erstes Franz Vanitzky und als zweites Georg Seslen. Liege ich da ganz falsch?
Ja, selbstverständlich ist es nie ausgeschlossen oder gar unzulässig, andere Wege einzuschlagen. Das sind ganz entscheidende politische Fragen. Nämlich das beginnt einmal damit, wie kann sich eine politische Kraft, die an den herrschenden Verhältnissen neoliberal so oder so hin oder her Kritik übt, wie kann sie sich mit ihrer eigenen sozusagen abändernden Meinung bei einem Großteil der Bevölkerung durchsetzen, sodass bei Wahlgängen dann dieser Änderungskraft eine Mehrheit erteilt wird. Das ist eine grundlegende Voraussetzung. Ansonsten landen wir bei akademischen Diskussionen. Und wenn diese Grundvoraussetzung einmal hergestellt wird, dann geht es darum, diese Überzeugungskraft, die man zunächst einmal kreiert hat, um überhaupt das Wahlvolk für sich zu gewinnen, in konkrete Handlungen umzusetzen. Und da bin ich bin zwar nicht grundlegend pessimistisch, ich glaube nur, dass eine Zeit von 5-6 Jahren zu kurz ist, um das wirklich umzustellen. Um beim österreichischen Fall zu bleiben, eine halbe Million Arbeitsloser, die dreht man nicht innerhalb einer überschaubaren Zeit in eine halbe Million Vollbeschäftigte um. Und das ist jetzt alles ein bisschen utriert, was ich sage, aber es braucht Zeit. Es braucht Zeit, die Beschäftigungssituation wieder klarzustellen. Und natürlich, es braucht vor allem deshalb auch viel Zeit, weil etliche der verloren gegangenen Arbeitsplätze in der Krise ja aus der Natur der Sache nicht wieder so herzustellen, wie sie verloren gegangen sind, sondern das müssen ja, und das Buch beschreibt ja auch, und wir wissen es auch sowieso, die Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt. Also es wird schon notwendig sein, über Bildung, über Ausbildung, über Schulungsmaßnahmen, über arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, natürlich auch mit Maßnahmen, wie man mit den älteren Arbeitslosen umgeht, mit den Langzeitarbeitslosen. Und das alles muss ein großflächig angelegter sozialpolitischer Umdenk- und Umsetzungsprozess sein. Ansonsten funktioniert das nicht. Sonst landen wir dort, was ja unser Freund aus Deutschland sagt, dass wir nachher genau dort wieder anfangen, wo wir vorher verloren haben. Und das wird es wohl nicht sein, weil das ist dann nicht zukunftsträchtig und zukunftsfähig. Und ich meine, in einer großen politischen und gesellschaftlichen Kraftanstrengung ist das schon machbar. Es bedarf auch aber schon der geeigneten politischen Führungskräfte, wo Überzeugungskraft und Nachhaltigkeit parallel laufen müssen, dass das auch funktionieren kann. Und das wäre ja auch sozusagen die Realisierung des anderen Satzes, in der Krise liegt die Chance.
Ich gebe gleich an Sie weiter, Herr Seslin.
Also ich kann das da dort einsetzen, ganz genau, wenn wir uns vorstellen, also wir haben auf der einen Seite einen Staat, eine Regierung, ein politisches System, und auf der anderen Seite haben wir einfach ganz konkrete Menschen, die ihre Biografie haben, ihr Leiden, ihre Ängste. Dann ist die große Frage nicht, was macht nur der eine, was macht die Politik? Das ist ja so, glaube ich, der Irrtum dieser Corona-Rebellen in Anführungszeichen, dass sie glauben, der Staat macht jetzt alles böse oder sowas, der wird uns in die Diktatur führen, nur weil er unsere subjektiven Freiheiten einschränkt. Aber genauso wenig schaffe ich es auf der Ebene der Mitmenschlichkeit alleine. Natürlich haben wir auch in dieser Krise ja wahnsinnig, ganz persönlich, schöne Erfahrungen gehabt mit Leuten, die einem geholfen haben, mit Kommunikationen, die untereinander Mut machen, und natürlich auch genau das Gegenteil. Aber dazwischen passiert was, und dazwischen passiert das, was man Gesellschaft nennt und das, was man Kultur nennt. Und was Herr Franitzky gesagt hat, würde eigentlich eine gigantische Aufgabe der Kultur sein, zwischen Politik und normalem Leben, in Anführungszeichen normal ist es ja gerade nicht, zwischen dem Leben zu vermitteln. Und jetzt schauen wir uns an, was passiert mit Kultur und Gesellschaft in dieser Krise. Und da kann man wirklich Angst kriegen, weil eins der ersten großen Opfer der Krise ist die Kultur. Wir erleben einen Kulturabbau, kann man das wirklich nennen, dessen Ausmaße wir uns noch gar nicht vorstellen können, weil wir ja immer noch denken, das geht ja weiter, und es wird sogar noch ein bisschen hier mal ein bisschen unterstützt oder so etwas. Aber in Wirklichkeit, wenn man ganz genau hinschaut, verlieren wir in dieser Krise mindestens die Hälfte unserer kulturellen Möglichkeiten. Kann man sagen, ja, vielleicht kommen dafür neue, dafür vielleicht so in der digitalen Form oder so etwas. Aber was an öffentlichem Raum verloren geht, an Möglichkeiten, gesellschaftlich zu sein, also Debatten zu führen, Probleme zu benennen und sowas, das geht ständig weiter verloren. Und die einzigen, die diesen öffentlichen Raum für sich wieder erobern, das sind die Rechten oder die Leute, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie Rechte sind, oder die unwissentlich das Geschäft der Rechten machen. Aber diese ausgeprägte Rechte, wenn wir es in Deutschland sagen, würden wir sagen, 25% der Bevölkerung ist stramm rechts, und davon die Hälfte ist sogar organisiert rechts. Und wenn man diese im Einzelnen sieht, was diese rechte Organisationen in der Krise für sich erobert haben, nicht unbedingt an Wählerstimmen, da lehnt man sich dann so leicht zurück und sagt, ach, die AfD hat ja wieder ein paar Stimmen verloren oder sowas, aber auf der Basis dessen, welche kulturellen Möglichkeiten abgebaut werden, welche Gremien plötzlich so besetzt sind, dass sie entweder nur noch übers Geld reden und nicht mehr über Kultur und schon gar nicht über Politik, oder aber, dass da schon Leute drin sitzen, die moderne Kunst für entartet und reinste Rassismen in die Kultur hineinbringen. Das ist alles passiert in diesen anderthalb Jahren der Krise und hier in Italien zum Beispiel gibt es eine Umfrage, was soll mit Geld vom Staat unterstützt werden. Da gibt es die Wirtschaft, dann die Bildung und so weiter. Es gibt 15% sogar, die sagen, die Grenzen müssen stärker, das Militär muss gestärkt werden. Und nur 3% der Bevölkerung sagt, es muss was für die Kultur getan werden. Also daran sehen wir, wie weit fortgeschritten diese Erosion eigentlich des Kulturellen schon passiert ist. Dann, wir hatten in der letzten Zeit oft mit bildenden Künstlern Videokonferenzen, die darum gingen, wie schaffen wir das, aus der Krise herauszukommen. Und der große Tenor der bildenden Künstler, als Beispiel eigentlich beim Film, Theater, Literatur, ist es im Grunde genommen gleich, ist, dass wir in der Krise enorm erpressbar geworden sind. Das heißt, wir können nur weitermachen, wenn wir entweder vom Staat bezahlt werden, der uns hilft, aber der hat auch Interessen, oder wir werden von der Wirtschaft finanziert oder mäzenatenhaft vielleicht gefördert. Da gibt es aber auch Interessen. Und plötzlich kann ein bildender Künstler heute in Deutschland nicht mehr sagen, ich mache meine Kunst, sondern er kann nur sagen, ich überlebe, weil und unter diesen Bedingungen. Und die Verzweiflung unter den Künstlern ist so gigantisch, weil ein großer Teil sagt, ich kann nicht mehr weiterarbeiten, ich kann nicht mehr meine kulturelle Aufgabe erfüllen im Sinne von gesellschaftliches Feld, Öffentlichkeit, Freiheit. Ganz entscheidend, die Freiheit zu leben, Freiheit zu lehren oder so etwas. Es gibt also ganz viele, gerade junge Künstler, die aufgeben. Und diese Lücke, die in der Kultur jetzt entsteht und immer weiter entsteht, da brauchen wir nicht 6 Jahre, 7 Jahre, da brauchen wir 2, 3 Generationen, bis wir diese Krise überhaupt verarbeitet haben. Und ein entscheidender Punkt meines Erachtens nach ist, dass wir, und das finde ich jetzt wieder, es wäre ein Punkt der Hoffnung, dass wir als kulturelle Menschen in dieser Krise mit entscheiden, wie diese Krise später erzählt wird. Dass wir sie nicht sozusagen der Propaganda, nicht den Medien, nicht Fox News oder ähnlichen Institutionen überlassen, sondern dass wir in dieser Situation wach bleiben können und uns nicht aus der Erzählung unserer eigenen Geschichten vertreiben lassen. Und das ist so, was ich auch in diesen Konferenzen mit den Künstlern immer versuche zu vermitteln, dass wir diesen Mut haben, selbst wenn es wirklich auch für den Einzelnen und für die Einzelne einen hohen Preis verlangt manchmal, dass wir uns trotzdem nicht entmutigen lassen sollten, die Autorenschaft, die künstlerische, kulturelle, soziale und letztendlich politische Autorenschaft aus den Händen zu nehmen.
Vielleicht eine letzte Frage an Franz Vranitzky, weil das ja jetzt auch schon sehr plastisch geschildert worden ist, was wir an gesellschaftlichen Kapazitäten verlieren können. Und Sie haben das ja auch schon angedeutet mit den Arbeitsplätzen, die ja nicht wieder automatisch gleich wieder auferstehen, wenn wir jetzt nicht etwas machen. Wenn man jetzt das anders sieht und sagt, angenommen, wir würden eigentlich den gesamten gesellschaftlichen Zustand und alle Firmen, die jetzt insolvent werden, retten mit staatlichen Mitteln, sodass wir eigentlich am Ende dieser Krise zumindest dort stehen, wo wir am Anfang gestanden sind, dann wäre das sicher teuer. Ja, die Staaten hätten wahrscheinlich, so ein Staat wie Österreich, einen Schuldenstand von 110% des BIPs und nicht mehr nur 60% des BIPs, und Deutschland hätte halt 90%. Aber das wird doch überhaupt nichts machen, verglichen mit der gesellschaftlichen Devastierung, die die Alternative ist. Umgekehrt gefragt, also wäre es eigentlich ganz leicht, unsere Gesellschaften zu stabilisieren? Man müsste nur die Perspektive wechseln und sagen, okay, dann haben wir halt 100% oder 110% Schuldenstand des BIPs, aber das ist das geringste Problem, was man haben könnte.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, die Frage ist, ob man annimmt, ob man davon ausgeht, dass durch so viel Geld, whatever it takes, ja, alle Unternehmungen, alle Wirtschaftsunternehmen, alle Firmen, die zurzeit in Schwierigkeiten sind oder noch in Schwierigkeiten kommen werden, durch diese massiven Finanzzuführungen rettet, am Leben erhält. Nehmen wir das einmal an. Dann kommt der Punkt, wo die jetzt alle leben. Und dann kommt aber schon der nächste Tag. Und der nächste Tag wird ja dann zeigen, ob sie dann auch noch weiterleben. Und das ist der springende Punkt. Und da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Meinungen in der Ökonomie, in der Wirtschaftsforschung und in verwandten Bereichen. Werden das viele sein, werden das wenige sein? Das ist eine brandgefährliche Sache, weil ich kann ja nicht sagen, du kriegst was, weil du willst überleben, du kriegst nichts, weil du willst nicht überleben, dann fängt ja der schon heute an, nicht mehr zu leben. Also hier bedarf es sicherlich viel des Fingerspitzengefühls und natürlich auch einer guten Mischung aus Alternativen. Weil wenn dieses Unternehmen, diese Firma, aus welchen Gründen immer, aus Wettbewerbsgründen, aus Produktivitätsgründen, wirklich am Ende ihrer Überlebenskraft ist, gibt es eine Alternative, was die sonst machen können, was sie anders machen können. Und da sind wir wieder bei der absoluten Forderung nach Forschung, Entwicklung, nach neuen Methoden, nach neuen Märkten, nach neuen Produkten. Also das meine ich ja, habe ich vorher gemeint, mit einer Wirtschaft, die nicht aufhören darf zu leben, die immer wieder neue innovative Kräfte entwickeln muss und das auch tun wird. Denn die Menschen, die heute eine Firma betreiben, das sind ja über Jahre und Jahrzehnte sehr tüchtige Menschen. Die haben ja viel auf die Beine gestellt, viel geleistet. Also gehen wir einmal davon aus, dass diese Innovationskraft, diese Kraft nach der Disruption, nach Schumpeter, dass die nach wie vor im System vorhanden ist, dann würden sich auch die staatlichen Unterstützungen sehr positiv auswirken für eine Zukunft, über die man nicht nur Sorgen haben kann, sondern sogar viele Hoffnungen. So meine ich das. Und das ist jetzt zum Schluss meiner Anmerkungen insbesondere deshalb ganz wichtig, weil die Führungsschicht eines Staates sich dieser Aufgabe hundertprozentig annehmen muss, weil es nicht nur um die materielle Sicherheit geht, sondern auch um die atmosphärische Sicherheit. Das heißt also, dass unser System, unsere Wirtschaft, aber natürlich auch unser kulturelles Leben jedenfalls ein Minimum, ein notwendiges Minimum, wenn nicht mehr als das Minimum, an Zuversicht entwickelt, dass das auch wirklich weitergeht und dass all diese Maßnahmen auch sinnvoll sind und nicht nur sinnvoll, was das System betrifft, sondern sinnvoll, was den jeden Einzelnen betrifft.
Und das Wichtigste in diesem Zusammenhang oder das, was man auch verstehen muss, glaube ich, ist, dass das erste Bedürfnis, das die Menschen jetzt in so einer Situation haben, irgendwo das Bedürfnis nach Sicherheit ist. Ja. Nur dann werden Menschen etwas unternehmen oder auch einkaufen oder wieder ein normales Leben führen. Und umgekehrt, wenn das Bedürfnis nach Sicherheit der Menschen nicht gestillt wird, dann gebiert das Ungeheuer, nämlich diese Art, wie Sie es auch in Ihrem Buch geschildert haben. Leute, die das Gefühl haben, der Boden unter den Füßen ist total wackelig, werden sagen, ich kümmere mich nur mehr um mich selber. Ist ja auch denen dann nicht zu verdenken.
Herr Sensler hat die Rechten erwähnt. Ja. Die Rechten in verschiedenen Ausprägungen leben von der Kritik, von der Ablehnung.
Und von der Angst.
Und von der Angst. Sie leben aber nicht vom Angebot von Lösungen. Warum nicht? Weil sie keine Lösungen haben. Und die Zuversicht für die in die Zukunft muss deshalb auch gebaut werden, weil sie eine wichtige Mauer ist, eine wichtige Feuermauer gegen die Rechten und gegen diese destruktiven Ansichten und Einflussnahmen der Rechten.
Gibt es da eine Hoffnung? Letzte 5 Sätze, Georg Sesler.
Naja, wir sind Teil der Hoffnung, indem wir darüber reden. Das ist schon eigentlich ein Teil der Hoffnung. Nur gleichzeitig kann man natürlich auch eine kolossale Wut bekommen, wenn man das, was Herr Franitzky gerade sagte, in Beziehung setzt zu dem, was zum Beispiel passiert in Europa, wo ausgerechnet in dieser Situation die Bildungs der Teil der Bildungsausgaben gekürzt wird. Dann hat man tatsächlich das Gefühl, dass ein Teil der Politik nicht an der Lösung, ein Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist. Und da kann ich nur ganz große Hoffnung setzen auf die jungen Leute, die sich die Kritik nicht nehmen lassen und möglichst wie Friday for Future auch mal laut werden.
Die Post-Corona-Gesellschaft und was sie uns über die Zukunft erzählt, das ist der Untertitel des Buches von Georg Seslen. Was wir jetzt anklingen haben lassen schon am Schluss, ist, dass wir uns eigentlich die Zukunft selbst zu erzählen haben, nämlich nicht nur indem wir sie erzählen, sondern indem wir sie sozusagen auch produzieren. Sie ist in unsere Hände gelegt und das ist nie einfach, aber es ist auch nie ein Grund zur Verzweiflung.
Sie hörten die gekürzte Fassung einer Online-Diskussion zwischen Franz Vranitzky, dem deutschen Autor Georg Seslen und Robert Miesig im Bruno-Kreisky-Forum in Wien. Bei den Kolleginnen und Kollegen des Bruno-Kreisky-Forums bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten, darf ich mich verabschieden. Analysen und Diskussionen zu den heißesten gesellschaftspolitischen Fragen gibt es im Falter jede Woche. Wenn Sie noch kein Falter-Abonnement haben, dann lässt sich ein solches sehr leicht besorgen, zum Beispiel über das Internet. Die Adresse lautet abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel und Anna Goldenberg betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.